Partnerlausch, der Podcast. Herzlich willkommen bei Partnerlausch. Und damit zu Folge 13 von Partnerlausch, der Podcast. Und es begrüßen euch Robert Pfeffer
und Leslie Sternenfeld.
Ja, jetzt sind wir nur ganz kurz hier in unserem Zweier-Internetstudio, so wie ihr das von normalen Folgen kennt. Heute ist aber keine normale Folge, sondern heute ist eine weitere Folge des Interview-Specials. Und wir gehen also gleich wieder in die Dreierkonferenz.
Nämlich mit Andreas Schröter, denn heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit ihm. Andreas Schröter, Autor, Nano-Verleger und Journalist aus Dortmund.
Ja, er nennt sich selber übrigens Nano-Verleger, ne? Das ist kein Attribut, das wir ihm zugeschrieben haben. So, und nachdem wir im ersten Teil schon erfahren haben, dass der Andreas ein Bauchschreiber ist und überdies ein BVB-Fan, und worüber er so im Lokaljournalismus schreibt, wenden wir uns in der zweiten Folge des Interviews mit ihm vor allen Dingen dem Schreiblust-Verlag zu.
Und ja, dem Schreiblust-Verlag und seiner Arbeit für die Leselust und das Autorenforum, von dem er sehr begeistert erzählt. Und er spricht auch von seiner heimlichen Sehnsucht nach Witten.
Ihr erspürt sie quasi gemeinsam. Ne? So, jetzt aber genug der Vorrede. Zurück ins Interview mit Andreas Schröter.
Und unsere erste Frage bezieht sich auf die Namenswahl in Andreas Geschichten. Auch wenn er selbst seine Antwort für langweilig hält, so wird sie doch im Folgenden, wie wir meinen, sehr aufschlussreich.
Denn wir erfahren, wie er als Hauptfigur eines Romans heißen würde.
Los geht's. Partnerlausch. Nun, gut, bleiben wir mal beim Schreiben. Wir hatten vor kurzem eine Folge über Namen in Geschichten oder auch Romanen, über die Namenswahl. Die Figuren müssen ja irgendwie heißen. Andreas, nach welchen Kriterien entscheidest du dich für die Namen in deinen Geschichten?
Ah, ich fürchte, die Antwort ist jetzt relativ langweilig. Ich mache mir da keine großen Gedanken drüber. Also sollte ich vielleicht nicht unbedingt ein Allerweltsname sein, wie Karl Mayer oder Uwe Schulze. Das versuche ich dann doch zu vermeiden, aber dass ich mir da jetzt Wahnsinnsgedanken machen würde, kann ich nicht von mir sagen. Wer vielleicht würde meinen Geschichten vielleicht gut tun und würde die Qualität meiner Geschichten noch steigern, das gebe ich zu, aber mache ich nicht.
Dann vielleicht können wir es ja so rum noch mal versuchen. Wenn in einem Roman, ein Roman würde über dich geschrieben, du wärst die Hauptfigur. Wie solltest du in dem Roman heißen? Also Schröter oder Schröder oder Salomon.
Adam Schneider. Ich möchte Adam Schneider heißen, bitte.
Adam Schneider.
Wenn ich mal eine Autobiografie oder irgendwas.
Das kommt jetzt sehr schnell. Also.
Ja, weil ich das schon öfter mal drüber nachgedacht habe. Wenn ich irgendwie einen Roman schreiben würde, wo ich im Mittelpunkt oder sagen wir mal, wo eine Figur im Mittelpunkt stehen würde, die mir ähnlich ist, dann würde sie Adam Schneider heißen. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht. Aber das ist so der Name, der mir so im Kopf, in den Kopf eingebrannt ist als eine Romanfigur.
Das ist jetzt abseits des Plans doch der Bauch, der das sagt.
Ja, genau. Also wenn ihr mal irgendwo einen Roman lest, wo ein Adam Schneider die Hauptfigur ist, dann habe ich den vielleicht geschrieben.
Ah. Dann rufen wir direkt an, ja.
Ja, genau.
Das ist jetzt Herrschaftswissen.
Nehmen wir mal an, du hast ja jetzt eben schon von einer Auftragsarbeit berichtet, die du mal geschrieben hast. Nehmen wir an, du müsstest oder solltest noch mal eine Auftragsarbeit im Bereich Prosa schreiben.
Was heißt Auftragsarbeit? Ich habe mich da beworben beim Bastei-Verlag, weil ich halt früher gerne diese John Sinclair-Romane gelesen habe. Also Geisterjäger John Sinclair habe ich als Jugendlicher verschlungen, geradezu. Also ich war immer ganz aufgeregt, wenn Dienstag war und der neue Heft am Kiosk war, dann habe ich das also mit zwei Fingerchen gepackt, dass auch ja keine Falte reinkam und habe das dann also zwischen meine Bücher da in der Schultasche gepackt, damit das auf kein Knick reinkam und dann habe ich das also zelebriert, das zu lesen. Und mein Traum war damals schon, dass ich selbst vielleicht mal so ein Heft schreiben könnte. Habe mich dann da beworben beim Bastei-Verlag in Bergisch Gladbach, wo Robert wohnt, und bin aber für John Sinclair abgelehnt worden, weil es hieß damals, die John Sinclair-Romane schreibt ausschließlich Jason Dark, Helmut Rellergert. Aber es gibt eine andere Serie, die UFO-Akten, wo ich gerne mitschreiben darf. da war ich natürlich überaus glücklich sozusagen. Also ich sah dann wirklich da den Start meiner Autorenkarriere jetzt langsam losgehen. Ne? Aber gut, dann kamen so ein paar Sachen dazwischen. Nämlich erstens, dass die Serie eingestellt worden ist. Eine Folge nachdem mein Heft erschienen ist. Also ich glaube, es stand vorher schon fest, bevor mein Heft erschienen ist. Also ich kann jetzt tatsächlich
von mir sagen,
es ist nicht, mein Heft war nicht schuld daran, dass die Serie eingestellt worden ist. Ja, und ich fand es wirklich auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ausgesprochen anstrengend nach meinem Job. Ich war damals ja auch schon Journalist, 1997 war das, dann mich da hinzusetzen und noch irgendwas zu schreiben. Also das hätte ich auf die Dauer nicht machen können, ohne einen Nervenzusammenbruch zu erleiden, glaube ich. Insofern, um die Frage zu beantworten, ich labere immer so ein bisschen rum und beantworte gar nicht auf die Fragen. Ne? Das mag ich eigentlich gar nicht an Interviews.
Nö, das ist ja eigentlich immer so bei einfach. Uns.
Ja. Ja, nee, aber ich wollte die Frage tatsächlich noch beantworten. Also ich würde das heute nicht mehr annehmen. Ich habe tatsächlich auch diesen Redakteur, der da für mich zuständig war, später mal kennengelernt. Tatsächlich, Michael Schönenbrecher heißt er. Und ich hätte ihn da ja fragen können, ob es irgendwie andere Aufträge für mich gibt, vielleicht andere Serien. Es gab auch andere Serien, die er betreut hat. Also es wäre vielleicht sogar im Bereich des Möglichen gewesen. Aber ich habe die Frage auch gar nicht gestellt, weil ich einfach eingesehen habe, dass das zu viel für mich ist. Und das Gleiche würde ich heute auch sagen. Ich würde heute jetzt nicht nebenbei noch so eine Auftragsarbeit übernehmen.
Also das, was ich nach langer Antwort eigentlich fragen wollte, wäre, wen hättest du gerne als Auftraggeber mal in der Leitung gehabt?
Als Auftraggeber in der Leitung gehabt?
Ja, wenn jemand bei dir anruft und sagt, schreiben Sie mal was, wer hätte das sein sollen, wen würdest du dir wünschen?
Ja gut, wenn die großen Verlage, das ist natürlich immer noch so ein Traum, der im Hinterkopf schwebt, also dass man wirklich von den großen Verlagen irgendwie entdeckt wird und dass ein Buch von mir mit meinem Namen drauf in irgendeiner Buchhandlung liegt, das ist natürlich immer noch ein Traum, ne? Aber also wenn, sagen wir mal jetzt, was soll ich sagen, also wenn Kiepenmeuer und Witsch mich anrufen würde, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken, ob ich da nicht doch was machen würde. Oder die großen Verlage halt. Keine Ahnung.
War das denn für dich so ein Traum, einen eigenen Verlag zu gründen? Ich meine, so seit zwei Jahrzehnten oder knapp zwei Jahrzehnten bist du ja nun auch selbst Verleger und betreibst unter anderem das Autorenforum bei schreiblust.de.
Ja, gut, wenn ich von mir selbst sage, ich bin Verleger, dann mache ich das immer mit einem Lachen im Gesicht, also weil mir das schon fast peinlich ist, mich als Verleger zu bezeichnen. Also es gab mal jemanden, der meinte immer, ich bin ein Nano-Verleger, also nicht kein Mini-Verleger, sondern ein Nano-Verleger. Ich glaube, da hat er auch recht. Also ich hatte irgendwann mal Lust, das zu machen. Anfang der Nullerjahre, also 2002, um es genau zu sagen. Weil ich hatte halt durch die ganze Beschäftigung mit diesen Schreibforen den Eindruck, dass ich sehr viele Autoren kenne, die gut schreiben können. Und dass man, also Hobbyautoren, die also gar nicht irgendwie, was ich, einen Verlag haben oder so und auch gar nicht den Drang haben, da dran zu gehen. Und dass ich doch der Überzeugung war, dass man auch mit den Autoren ein qualitativ gutes Buch zusammenkriegen würde. Und hinzu kam auch noch, dass ich da Lust drauf hatte. Also dass ich auf diesen ganzen, wie soll ich sagen, technischen Ablauf oder organisatorischen Ablauf, was eben das mit sich bringt, dass ich da Lust drauf hatte. Also ich bin jetzt nicht nur, wenn mein Interesse an Literatur betrifft, nicht nur das Schreiben oder das Lesen, sondern eben auch diese Dinge, dieses Organisieren und so weiter. Und das hat mir Spaß gemacht. Und deswegen kam dann 2002 die Idee auf, das zu machen. Dass es jetzt schon 18 Jahre dauert, hätte ich wahrscheinlich damals selbst nicht gedacht. Wundern mich auch. Aber ich bin halt so ein Typ, der immer alles unheimlich lange macht. Ich bin immer noch mit der gleichen Frau zusammen. Ich fahre meine Autos immer relativ lange. Ich bin immer noch im selben Job. Ich ziehe selten um. Also ich bin so ein Langzeittyp. Kann man auch kritisch sehen.
Wie viele Bücher hast du im Schreiblustverlag schon rausgebracht?
Über 20 müssten das jetzt sein. Also ich könnte es jetzt genau machen. Ich meine, es sind 25 oder 26, ja. Also wir geben ja im Prinzip jedes Jahr zwei Bücher raus. Einmal das Jahrbuch, was sich aus den Texten des Mitmach-Projektes speist, was wir auf unserer Website haben. Und dann eben machen wir eben noch eine freie Ausschreibung. Robert hat auch schon mindestens eine Idee dazu beigesteuert, die wir dann umgesetzt haben. Und ja, da schicken uns die Leute dann auch oft viele Texte rein, also im dreistelligen Bereich. Wir hatten in früheren Jahren sogar schon mal, glaube ich, einmal bei einer Ausschreibung 400 Einsendungen oder so. Boah, jetzt sind es vielleicht im Moment so 150. Aber das ist natürlich dann auch schon immer relativ anstrengend, das alles zu lesen und zu bewerten. Aber was man sagen kann, ist, dass bei dieser hohen Zahl von Einsendungen dann doch auch viele gute Geschichten dabei sind. Und ich glaube,
kann ich total bestätigen.
Ich glaube, Robert kennt das ja, weil er da auch schon oft als Lektor und Auswähler mitgemacht hat. Und ich denke doch, dass unsere Bücher da nicht unbedingt so dermaßen schlecht sind.
Nein, nein, überhaupt nicht.
Leslie, du hast ja bisher auch in einem vertreten.
Genau. Und welches war das erfolgreichste Buch? Kann man das sagen?
Das ist tatsächlich ein Buch gewesen, was ziemlich am Anfang des Schreiblustverlages entstanden ist. Honigfalter heißt das, Liebesgeschichten. Das ist, glaube ich, tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, 2003 ist das erschienen. Ja, also das ist natürlich auch noch vielleicht ein interessanter Aspekt, dass das irgendwie zurückgeht, dass es irgendwie rückläufig ist. Also ich weiß nicht, möglicherweise haben nicht nur die Zeitungen Schwierigkeiten mit Print, sondern eben auch die Kleinverlage. Also früher hatten wir Auflagen von, was weiß ich, 500, die wir dann auch verkauft haben, von diesem Honigfalter zum Beispiel und auch von anderen Büchern noch, die dann auch noch erschienen sind. Und heute kann man irgendwie froh sein, wenn man auf, 150 bis 200 kommt. Ne? Ich kann absolut nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht müsste man sich auch noch mehr reinknien, als ich das eben zeitlich kann. Um unseren Verlag erfolgreich zu machen, müsste man im Prinzip, den ganzen Tag, 16 Stunden am Tag da an Arbeitskraft reinstecken können. Ne? Das kann keiner von uns. Alle haben noch einen anderen Job. Und wir machen das nur hobbymäßig, deswegen läuft das eben halt auf Sparflamme, Nano-Verleger, wie ich gerade schon sagte.
Und Bücher einzelner Autoren gibst du nicht raus, sondern Anthologien?
Ja, genau. Bücher von einzelnen Autoren, da hätte ich die Angst, dass vielleicht am Ende 10 Stück verkauft werden. Und ich meine, bei Anthologien hat man den Vorteil, dass die Autoren selbst immer schon welche abnehmen und auch in ihrem Freundeskreis verteilen und ihre Freunde darauf aufmerksam machen. Ich kann dann eine größere Presseaktion machen, weil ich schicke immer Pressemitteilungen an die einzelnen Lokalredaktionen der Leute, wo die wohnen. Das könnte ich natürlich bei einem Einzelautor alles nicht machen. Ne? Also, wie gesagt, man müsste das alles viel intensiver betreiben. Dann könnte man sich und auch vielleicht eine Marketingabteilung haben oder ein Geld für Marketing haben. Dann könnte man das vielleicht alles noch größer aufziehen. Aber da fehlt mir die Zeit im Moment zu.
Ich habe ja selber viele Jahre mitgeschrieben und habe, ja, kann ich sagen, wirklich vom Austausch im Forum in meiner schreiberischen Entwicklung wirklich massiv profitiert. Was ist denn deine Meinung, Andreas? Wofür genau ist so ein Forum da? Was siehst du darin?
Also ich denke, im Idealfall ist es fast so eine Art kleiner Freundeskreis. Also es sind ja oft die gleichen Leute, die da mitmachen und da entwickelt sich so ein virtueller Freundeskreis fast. Das finde ich eigentlich auch sehr schön an der ganzen Sache. Also ich selbst kann sagen, ich habe in den 80er Jahren an der Uni Bochum Germanistik studiert und etwas, was mich wirklich also durch das Studium gebracht hat, war ein Seminar, das hieß Praktische Stilübungen in Kurzprosa. Also das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, war aber im Prinzip eine Zusammenkunft von Gleichgesinnten, von Schreiberlingen, die kamen dann dienstags von 16 bis 20 Uhr da in dem tristen Uni-Buchengebäude zusammen, schrieben die wildesten Kurzgeschichten und am nächsten Dienstag wurde das dann vorgelesen. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Mal unglaublich nervös war, als ich da meine eigene Geschichte vorlesen musste.
Das kann ich mir vorstellen.
Und dann lief das ganz gut und ich fühlte mich dann nachher da so wohl, dass ich also allein deshalb schon nicht mein Studium abbrechen konnte, weil ich dann auch die praktischen Stilübungen in Kurzprosa losgewesen wäre. Ne? Und so gesehen ist das vielleicht sogar ein bisschen eine Fortsetzung jetzt, was ich jetzt mache. Ein Nostalgie-Effekt hat das für mich auch, also das fortzusetzen. Mhm.
Aber ich kann das insofern bestätigen, also zu etlichen aus der Zeit, als ich so intensiv mitgeschrieben habe, habe ich heute auch noch Kontakt, unter anderem zu Klingeling und Hallo, Christiane Antons, die wir demnächst hier irgendwann mal im Interview-Special haben werden.
Zugesagt
für
hat sie
sehr
schon.
Viel Geld, für sehr viel Geld hat sie uns zugesagt und wird also demnächst dann hier auch Rede und Antwort stehen in diesem Podcast, ja.
Was daran Spaß macht an dem Forum ist, glaube ich, dass man eben seine Geschichten nicht nur für die Schublade schreibt, für die berühmte, die es ja nicht mehr gibt für die Festplatte, sondern dass man wirklich auch so ein direktes Feedback von den Leuten bekommt. Und das finde ich spannend, also einfach, ne? Also immer noch, obwohl ich ja nun wirklich das allerälteste Mitglied da bin, dienstälteste Mitglied, sogar noch älter als Robert. Ich habe das Ganze gegründet und mir macht es trotzdem immer noch Spaß, meine Geschichten da einzustellen und bin dann ganz, ganz aufgeregt, wenn dann das erste Feedback kommt und so weiter. Also wenn ich die Geschichten hier meinen Töchtern oder meiner Frau oder meiner Mutter vorlese, dann loben die das. Ist ja auch sehr nett von denen, aber gut, das ehrliche Feedback kriegt man da natürlich nicht. Und das finde ich nach wie vor eigentlich spannend. Mhm. Der Austausch
mal
da,
davon aus,
das gefällt mir gut.
Ja, geh mal davon aus, dass ich, wenn ich weniger an Arbeit habe, also Beruf, und dann habe ich mehr Zeit für die Bühne und auch wieder fürs Schreiben, dann tauche ich schon wieder auf bei Schreiblust. So, da werde ich mich dann schon dran erinnern.
Das würde mich sehr freuen, Robert, das würde mich sehr freuen. Ja. Aber im Moment haben wir einen tierischen Boom, da haben wir ja, glaube ich, vorhin schon gesprochen oder im Vorgespräch. Ja, ja. Dass wir eine 40-Geschichten-Grenze haben da und diese 40-Geschichten-Grenze auch in ganz vielen Monaten gerissen wird, also dass wir dann wirklich keine weiteren Geschichten mehr annehmen können, weil das einfach dann die Lesekapazität von den Leuten übersteigen würde. Denn es ist ja schon gefordert, im Gegensatz jetzt zu einem normalen Schreibwettbewerb, dass man sich selbst ein bisschen einbringt, dass man andere Geschichten kommentiert, dass man am Ende des Monats an der Wertung teilnimmt, denn wir machen ja immer einen kleinen Wettbewerb auch am Ende des Monats, ja, und prämieren die ersten drei Geschichten, also die Siegertreppchen-Geschichten, sagen wir immer. Und die kommen nachher auch in dieses Jahrbuch, von dem ich eben sprach. Ja, und das klappt. Ich glaube, also wir haben im Oktober 20.000 Klicks auf die Seite gehabt. Und das ist, glaube ich, schon für so ein Hobbyprojekt ganz ordentlich. Wir sind auch im Google-Ranking ziemlich weit oben. Also wenn man irgendwas, wenn man Kurzgeschichten oder irgendwas eingibt bei Google, dann kommt man relativ schnell auf unsere Seite. Und das finde ich dann schon ganz gut.
Naja, also ich kann nur bestätigen, was das Jahrbuch angeht, die Geschichten, die sich da hinein qualifizieren über diese Wertung, die haben eine straffe Wertung durchlaufen und stehen durchweg zu Recht da oben und sorgen für eine sehr hohe Qualität, finde ich, an Kurzgeschichten, ein sehr abwechslungsreichen Buch. Also
ich ja, finde ich auch, wobei sich natürlich diese Geschmacksrichtungen durchsetzen, die sich auch mal ändern können, je nach Zusammensetzung, ja, des Plenums gerade, ne, das muss man natürlich auch sagen.
Ja, das ist ja okay, aber das ist ja das Schöne eben auch an so einer Anthologie und an verschiedenen Themen, die da bedient werden. Selbst wenn dir mal eine Geschichte als Leser dann nicht gefällt, dann weißt du, ein paar Seiten später kriegst du die nächste Chance und dann bist du wieder am Start. Also ich finde das wirklich ein schönes Konzept. Und auch wenn ich, was jetzt, wonach es stark aussieht, weil ich nicht weiß, inwieweit ich dieses Jahr zum Schreiben noch komme und vor allen Dingen nicht, inwieweit man sich da oben platzieren kann, ich werde das neue Jahrbuch auch kaufen, auch wenn ich nicht drin bin.
Ja, ich nehme nicht beim Wort, Robert.
Kannst du dich auf meine Bestellung schon freuen?
Ich kauf's natürlich auch.
Ja, ist gut. Ich denke mal nach, ob ich euch ein Freiexemplar gebe, je nachdem, wie ihr jetzt hier mich behandelt im Podcast.
Ja, gucken, wie es weitergeht. Ich hätte zum Beispiel noch folgende Frage. Wir haben jetzt gelernt, dass ein Nano-Verlag auch trotzdem sehr viel Arbeit macht. Hast du mal drüber nachgedacht, Schreiblust als Projekt ganz aufzugeben?
Ja, habe ich. Also es gab schon Zeiten, was weiß ich, vor 10 Jahren oder so, wo ich das Gefühl hatte, dass das alles nicht vernünftig läuft mehr, dass also nicht 40 Leute teilnehmen an dem Mitmachprojekt, sondern 10 oder so oder 11 und da immer die gleichen und so. Und da hatte ich schon mal zwischendurch den Gedanken, das aufzugeben. Aber ich habe euch ja eben schon erzählt, dass ich ein sturer Mensch bin, der seine Sachen so schnell nicht aufgibt. Und dann habe ich es auch nicht aufgegeben. Und wir hatten dann die glorreiche Idee, 2016, glaube ich, die Website zu relaunchen, wie man heutzutage sagt. Mhm. Also wir haben sie moderner gemacht. Und das hat dann, glaube ich, wirklich den Ausschlag gegeben, dass sie dann auch wieder beliebter geworden ist und dass wieder neue Leute zu uns gefunden haben, so dass das Ganze dann doch wieder sehr erfolgreich geworden ist, wie es am Anfang auch schon mal war. Und ja, dann im Moment gibt es keine Tendenzen von mir, das Ganze aufzugeben.
Und damit noch mehr Leute deine Internetseite oder die Internetseite des Schreibplus Verlages kennenlernen und aufsuchen, werden wir die natürlich auch in den Shownotes zur Folge verlinken. Das nur mal nebenbei, auch als Info.
Ja, das ist für die Hörer.
Wunderbar.
Genau. Das ist wunderbar. Aber wie gesagt, so viel Werbung brauchen wir derzeit gar nicht, weil zumindest beim Mitmachprojekt die Grenze gerade schon erreicht ist.
Dann schreiben wir dazu zu dem Link, bitte nicht anklicken.
Bitte die Geschichten am Anfang des Monats schicken, sonst hat man vielleicht keine Chance mehr, dass sie noch
oder so
genommen werden können.
Ja. So ganz nebenbei müssen wir dem Schreiblust Verlag im Übrigen auch Dankeschön sagen in einer anderen Sache, denn man muss klar sagen, gäbe es den Schreiblust Verlag nicht, dann gäbe es Partner.
Lausch.
Nicht. Genau.
Ach, ihr beiden habt euch über den Schreiblust Verlag kennengelernt.
So war das.
So schaut es nämlich aus, genau. Indem Leslie als Wettbewerbsteilnehmer da mitgemacht hat und
noch mehr
ich als Lektor für diese Geschichte ausersehen worden bin, hat uns die Geschichte zusammengebracht. Und ist bis heute eine sehr gewinnbringende und kreative Partnerschaft, die daraus entstanden
ist. Ja, das freut mich natürlich. Das wusste ich gar nicht so genau. Leslie, welches Buch war das nochmal, in dem du vertreten warst? War das die Ruhrgebietsgeschichten?
Genau, der zweite, noch mehr Schoten war das.
Noch mehr Schoten, da warst du drin. Ja,
das genau. Das war, glaube ich, 2011 oder 12.
Ja.
Die Geschichte war Industriekultur. Robert hat sie... Ja, der war beim Auswahlverfahren beteiligt und wurde dann als Lektor zugeordnet. Und das war eine sehr angenehme Kommunikation über E-Mail damals. Und er hat mir dann noch ein paar Dinge geholfen, an der Geschichte noch zu verbessern. Und ja, so nach und nach haben wir uns angenähert und sind befreundet, eng befreundet und machen zusammen Partner.
Lausch.
Ja, tragen die Geschichten als Duo auf der Bühne vor.
Genau, ja.
Ja, da habe ich großen Respekt vor. Das würde ich mich nicht trauen. Das
ist eine Freikarte, wenn wir mal...
Ja, du kannst ja irgendwann auch mal vorbeikommen.
Ich komme als Besucher gerne mal vorbei, ja, mache ich.
Genau, dann gibt's Chris zu eine Freikarte. Trotzdem, nochmal zurück zum Thema Lesen, weil aus der Schreiblust ist nämlich, darauf wollte ich auch hinaus, die Leselust entstanden. Eine Seite, die sich abgekoppelt hat von der Schreiblust-Seite und die sich nur in Anführungsstrichen mit Buchrezensionen beschäftigt. Was liest du denn gerade eigentlich?
Ich habe gestern ein Buch zu Ende gelesen von Andrea Petkovic, eine Tennisspielerin, Tennisprofi, die so aus ihrem Leben geschrieben hat. Das habe ich jetzt gestern zu Ende gelesen und jetzt wollte ich heute oder morgen ein anderes anfangen von, wie heißt das denn jetzt, John Boyne. Das erscheint aber erst 2021. Das ist natürlich einfach, der Reiz ist natürlich auch darin, dass man Freiexemplare von Verlagen kriegt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe uns nicht als Schnorrer, weil wir eben auch Werbung für die Bücher machen. Das ist also eine Win-Win-Situation für die Verlage und für uns. Und auch bei der Schreiblust-Leselust haben wir im Moment wirklich einen Boom, was die Klicks angeht. Nicht ganz so hoch wie bei Schreiblust Verlag, aber da kommen wir auch im Moment an die 6.000 Klicks im Monat. Und das macht auch sehr viel Spaß. Da haben wir auch ein sehr engagiertes Team, sodass wir tatsächlich also jeden Tag ein oder manchmal sogar meistens sogar zwei Rezensionen veröffentlichen können. Und ja, ich glaube, die Verlage kennen uns inzwischen auch und wissen, dass wir da keinen Schmuh machen, dass wir nicht irgendwelche Bücher abziehen wollen, die wir dann nachher nicht besprechen oder so. Also das läuft auch ganz gut, finde ich.
Eine Frage, die uns im Podcast immer wieder verfolgt, ist: Was ist gute Literatur? Wir hatten auch schon Marcel Reich-Ranitzky zu Gast, der dazu...
Er hätte sich gerne auch aus dem Hintergrund gemeldet, aber ihm wurde das Wort genommen.
Was hat er denn gesagt damals, Herr Reich-Ranitzky?
Er wollte wissen, was für dich gute Literatur ist.
Also für mich gute Literatur habe ich ja, glaube ich, eben schon gesagt. Also Geschichten, die einfach die fantasievoll sind, die originell sind. Also bei Schreiblust zum Beispiel machen wir auch immer einen Ideenwettbewerb, also wo es um Originalität geht. Also das ist mir wichtig, weil ich finde, es gibt viele gute Literatur, aber wenig originelle Literatur. Also das finde ich immer sehr gut, wenn jemand sowas kann. Also Neil Gaiman fällt mir zum Beispiel ein, Fantasy-Autor, der unglaublich, oder Ted Williams auch, der also eine unglaubliche Kreativität hat, was eben Fantasie angeht. Oder eben auch Geschichten, die wirklich stark ausgeprägte Figuren haben, die psychologisch glaubhaft sind. Das ist für mich gute Literatur.
Wie kommst du eigentlich an die ganzen Menschen, die für dich da in der Leselust die Bücher rezensieren? Das ist ja ein wirklich beeindruckend großes Team.
Ja, das ist... Manchmal sind da natürlich auch Leute dabei, die nicht mehr so aktiv sind. Die wollen wir aber nicht da aus der Liste rausschmeißen, weil wir natürlich die Bücher gerne auch im Archiv behalten wollen, die Rezensionen von denen. Also es sind nicht immer so viele Aktive, wie da auch auf der Liste stehen.
Ach so.
Ja, wie komme ich da ran? Also wir machen auch schon mal Ausschreibungen, dass wir neue Leute suchen, ne? Und dann melden sich die Leute und das klappt schon. Also da kommt man schon an Leute, die das gerne machen würden. Doch.
Hat es für dich Auswirkungen auf dein eigenes Schreiben, wenn du selbst Rezensionen erstellst?
Nein, würde ich nicht sagen, nein. Also ich meine, ich mache das nicht nur für Schreiblust, Leselust, sondern auch für die Ruhrnachrichten. Also es gibt bei den Ruhrnachrichten eine wöchentlich erscheinende Lesestoffseite, für die ich auch schon seit 2007 oder ich weiß nicht, wann die eingeführt ist, 2005 vielleicht sogar schon, schreibe. Und im Prinzip kann man das noch als Überbleibsel meiner Kulturredakteurszeit sehen damals, dass ich halt gerne Rezensionen auch schreibe. Ja, aber das beeinflusst man eigentlich.
Liest du die Bücher dann immer wirklich ganz?
Ja, doch. Das ist Ehrensache für mich. Also es ist gut, es gab auch schon mal ein oder zwei, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht. Das ist mir einfach zu hart. Das kriege ich einfach nicht runter. Das gab es auch schon, muss ich zugeben. Aber ich versuche es dann wenigstens nochmal quer bis zum Ende zu lesen. Aber das ist Ehrensache für mich.
Ja. Kleiner Einschub, wenn jetzt jemand Glocken hört, dann liegt das nicht daran, dass das Ende oder der Heiland nahe ist. Das ist bei mir vor dem Fenster. Draußen läutet
es. Aber es ist eigentlich schon nach 7, also eigentlich müssten die Glocken schon vorbei sein.
Nee, die fangen um 7 an und die geben schon Gas, muss man sagen. Also
die geben Gas. Kurzer privater Einschub, ich habe vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, es war noch vor dem Lockdown natürlich, in Witten übernachtet und habe versucht, an einem Sonntag etwas Schlaf zu finden. zwischen 9.30 Uhr und kurz nach 10 haben sich drei verschiedene Kirchen in Witten so abgewechselt, dass es tatsächlich über 30 Minuten konsequenten Glockenklang gab, was den Schlaf dann definitiv zerstört hat. Also das nur mal zu dem.
Das ist Thema. Für mich ein positives Kriterium, dass ich mag das. Also auch wenn das Fenster auf ist, ich bin aufgewachsen, lange in der Jugend gelebt, in Hörde neben der Stiftskirche und Glockenläuten beruhigt mich. Also das kann läuten, wie es will. Ich finde das schön. Aber das nur nebenbei.
Ja, ich finde es auch schön. Also ich habe sogar immer noch ein bisschen nostalgische Erinnerungen. Wenn ich Witten höre, dann läuft mir ein Tränchen aus dem Augenwinkel. Nein, so schlimm nicht. Aber schon. Och, also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann nochmal nach Witten zu ziehen, könnte ich mir sogar vorstellen. Also dann nicht unbedingt nach Witten-Rüdinghausen, wo ich halt, wie gesagt, schon mal gelebt habe, sondern eher dann so die Ecke Ruhr, Bommern, Wetter, Wengern, das ist schon nicht mehr Witten, aber die Ecke finde ich sehr schön.
Ja, ist schön. Und hier läutet gerade die katholische Kirche, man hört aber auch die evangelische, die liegt ja so ein bisschen höher, das weht auch ganz gut rüber, wenn die läutet. Ja.
Also ich höre sie nicht, aber gut, wenn du das sagst.
Vielleicht kommt es auch gar nicht so rüber, aber ich sitze direkt am Fenster und schön. Aber das nur als kleiner Exkurs. Wo waren wir eigentlich gerade vom Thema her, Robert? Du hast doch den Überblick, oder?
Oder? Ja, ich hab ja immer den Überblick. Irgendwie, ich weiß nicht ganz so sicher, ob wir das nicht irgendwie schon rausgehört haben, aber wir wollten auch noch fragen, wie du im Forum mit Statements in deine Richtung umgehst. Was machst du da so mit?
Wie gehe ich mit Statements in meine Richtung um? Also ich finde, im Moment wird sehr freundlich im Forum über Geschichten gesprochen. Da habe ich auch neulich mal versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Also dass es ja keinem was bringt, wenn wir alle immer nur sagen, wie toll die andere Geschichte ist. Also dass man schon auch ein bisschen kritisch mit den Geschichten umgehen sollte. Das habe ich neulich mal versucht an den Mann zu bringen. Ist aber irgendwie noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. Die Leute sind sehr freundlich im Moment. Das sind auch immer Wellenbewegungen. Es gab auch schon mal eine Zeit, da waren sie etwas zu harsch für meinen Geschmack.
Ich erinnere mich, ja.
Wie ich damit umgehe. Also wenn Leute meine Geschichte kritisieren, dann akzeptiere ich das und ja, oft ist auch ein Körnchen Wahrheit dran. Also ich habe im Moment eine Geschichte eingestellt, wo ich ein Kind zu Wort kommen lasse in einem Tagebuch. Und da ist die Kritik, dass das Kind nicht kindgerecht spricht, sondern wie ein Erwachsener. Das ist mir jetzt mehrfach schon von Leuten gespiegelt worden und das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich hoffe, dass ich noch Zeit finde, bis zum Ende des Monats die Geschichte dahingehend umzuarbeiten. Und das ist dann schon eine hilfreiche Anregung, finde ich. Also ich bin da nicht irgendwie, bin da nicht sauer oder irgendwas.
Du schreibst dann einfach einen Satz da rein, dass das Kind schon sehr weit für sein Alter ist und dann kannst du es stehen lassen.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich da Zeit für ja, finde. Ja, ja. Das ist auch noch mal so eine Sache.
Ich gucke gerade im Forum, aber das nur nebenbei. Ich hab deine Geschichte oder habe jetzt diesen Monat noch nicht geguckt im Forum, aber hast ja schon
reichlich. Das Forum ist übrigens technisch relativ auf dem alten Stand. Da müssten wir auch nochmal dran gehen, das ein bisschen zu modernisieren, aber da bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber gut, solange es noch funktioniert, gibt es da auch jetzt nicht unbedingt einen Handlungsbedarf.
Also ich mag mich gar nicht umstellen, wenn ich mir das so angucke. Diese Optik würde mir total fehlen. Aber gut, bitte, das ist
ja, das die ist sogar tatsächlich ja, auch schon 12 oder 13 Jahre alt. Also da gibt es heute mit Sicherheit bessere Techniken.
Dann ist sie antik.
Ja, ist antik, auf jeden Fall.
Die Optik. Aber passt schon. Ja.
Lieber Andreas, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Es war total harmonisch, angenehme Atmosphäre. Mir hat es total Spaß gemacht und dem Robert.
Ja, dem hat es auch Spaß gemacht. Aber ich, also Leslie, eine Frage möchte ich doch noch stellen.
Ja, zu der wollte ich auch gerade überleiten und dir damit.
Ach, zu der wolltest du. Ja, dann ja, möchte ich dich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter stören.
Nein, ich wollte sie dir rüberreichen.
Also, Andreas, ich habe dich in meiner Recherche, in meiner tagelangen Recherche für diese Sendung, habe ich dich an einer Stelle im Internet sehr freundlich neben einem Buch in die Kamera lächeln sehen. Und bei dem Buch ging es um Glücksorte in Dortmund.
Ach ja, das habe ich für die Zeitung mal vorgestellt, das Buch, ne?
Genau, du hast dir dieses Buch irgendwann angeschaut und hast das so ein bisschen abgeklappert. Und ich wollte dich unbedingt fragen, hast du, abgesehen von denen im Buch, auch einen Glücksort, einen Punkt, wo du hingehst und sagst, hier bin ich gut drauf?
Mein Zimmer hier, wo ich jetzt gerade bin. Nein,
das ist ein bisschen
zu langweilige Antwort für so einen großen Schriftsteller-Star wie mich.
Dann erwischen wir dich jetzt im Zustand vollkommenen Glücks quasi.
Ja, genau. Also, schön.
Vielleicht ist das ja auch die Botschaft, oder?
Nein, das ist vielleicht sogar, die Antwort ist gar nicht sein. So ganz falsch, weil ich meine, ich bin ja im Homeoffice seit März 2020 und ich habe eigentlich damit keine großen Schwierigkeiten. Also ich fühle mich eigentlich hier, es gibt ja auch Leute, die haben damit größere Schwierigkeiten, mit Homeoffice zum Beispiel, weil sie dann keinen Kontakt zu den Kollegen haben und was weiß ich was alles. Also ich komme damit gut zurecht und bin eigentlich gerne hier in meinem Raum. Es gibt natürlich noch andere Orte, die ich toll finde, aber das sind dann wahrscheinlich auch sehr allgemeine Orte, sowas wie Hohensieburg, Berger Denkmal, kennt Leslie wahrscheinlich auch. Da bin ich gerne, da gehen wir auch öfter mal spazieren, meine Frau und ich. Also wir haben sowieso in letzter Zeit das Wandern für uns entdeckt und finden da immer wieder ganz tolle Ecken, auch jetzt gerade im Ruhrgebiet, in Witten, Muttental zum Beispiel oder anderswo noch. Also das wären dann für mich so Glücksorte, also was weiß ich, irgendwo auf einer Wanderung in der Natur oder so. Wobei ich selbst gar nicht in der Natur wohne übrigens, sondern in Hörde hier wirklich in dem Zentrum von Hörde, wo keine Natur ist. Wir haben auch keinen Balkon und nichts, aber auf diesen Wanderungen, das finde ich schon sehr angenehm.
Vielleicht treffen wir uns hier mal im Muttental bei einer Wanderung.
Ja, gerne. Da gibt es aber auch welche, die sind offenbar recht heftig. Also wie ich jetzt in meinem Wanderführer gelesen habe, sind da einige recht anspruchsvoll. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht eine nehme, die zu hart für mich ist.
Woran erkenne ich dich denn? Hast du ein besonderes Merkmal? Da weiß ich, das ist Adam Schneider, Andreas Schröter.
Ja, graue Haare, aber immerhin noch vorhanden, meine Haare. 1,81 groß, 95 Kilo schwer. Was willst du noch wissen?
Alles klar, ich habe die vor meinem inneren Auge und wir werden uns begegnen.
Leslie, da kannst du jetzt an eins kannst du dich jetzt schon mal anpassen, die Größe eins Andreas und mich.
Ja, das ist auch schön für euch. Ich bin auch so groß wie ihr. Minus einige Zentimeter, minus einige Haare.
Ja.
Jetzt weißt du Bescheid. So.
Ja, aber ich sehe das kommen. Ich sehe das kommen. Ihr verabredet euch vorher
noch. Ja. Müsst uns ja austauschen über Witten und Hürde. Wir treten in Kontakt, Andreas.
Gerne. Hast du meine Mailadresse? Die müsstest du dann ja auch noch.
Oh, die kann mir da
Robert, Robert geben. Die,
ja, soll auch mal was tun.
Das schaffe ich schon, ja.
Ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden. Gut. Und das Ganze zu einem, nach einem schönen Gespräch, zu einem schönen Schluss bringen.
Genau. Ja, Andreas, herzlichen Dank. Herzlichen ja. Dank einfach dafür, dass du uns hier so dein Herz und dein Zimmer, deinen Glücksort geöffnet hast.
Ja, es war für mich auch sehr nett, weil auch ich habe es ja selten, dass mir jemand so lange zuhört überhaupt. Also deswegen, das bin ich gar nicht gewohnt. Insofern ist das nett gewesen für mich.
Das freut uns. Prima. Vielen, vielen Dank. Dir noch viel Erfolg mit dem Schreiblust Verlag und der Leselust und mit allem, was du tust. Komm gut durch die Corona-Zeit. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Okay, mir auch. Alles klar. Schönen Abend noch.
Auch bald. Dankeschön. Mal. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Partnerlausch. Das war's schon. Noch einmal vielen Dank an Andreas Schröter für dieses launige, informative und für uns auch sehr angenehme Gespräch. Das war wunderbar. Und wir können so viel schon verraten. In einigen Wochen beim nächsten Interview-Special, da wird Christiane Antons aus Bielefeld bei uns zu Gast sein.
Ja, endlich mal eine Frau, könnte man sagen. Ne? Nachdem wir jetzt zwei Männer interviewt haben, haben wir also endlich auch mal eine Frau zu Gast. Die Christiane, die ich auch persönlich kennenlernen durfte, die war früher auch sehr eng mit dem Schreiblust Verlag verbunden. Das ist auch das, was uns zusammengebracht hat, schreiberisch. Ja, und sie wird mit uns im Interview über ihre beiden Romane sprechen, unter anderem natürlich sprechen, die sie mittlerweile veröffentlicht hat. Also da ist sie auch weit über das Maß von Kurzgeschichten mittlerweile hinausgegangen.
Und in unseren Shownotes veröffentlichen. Merkt man, dass ich gerade hängen geblieben bin?
Nein.
In unseren Shownotes publizieren wir natürlich auch wieder Links zu den Internetseiten, mit denen Andreas Schröter verbunden ist. Ja.
Jetzt geht es aber hoch hinaus hier im
Leben. Ja, man muss seine Klippen kennen und umschiffen. Und veröffentlichen hat ja gerade nicht funktioniert. So, ne? Also wir. Gut. Publizieren Links zu Andreas seine Tätigkeiten und Internetseiten, so zum Beispiel auch zur Internetseite vom Schreiblust Verlag. Dort findet ihr dann auch die Ausschreibungen für die Anthologien. Das sind die größeren Ausschreibungen, wo das Ganze auch selektiert und lektoriert wird und dann in einem Buch veröffentlicht wird. Und weiterhin ist dort zu finden die Ausschreibung für den jeweiligen Monatswettbewerb. Das sind Geschichten, die zu einem vorgegebenen Thema oder Stichwort eingereicht werden können. Und Andreas bittet in dem Fall darum, dass das möglichst zu Beginn der Ausschreibung passiert und nicht erst kurz vor Beginn der nächsten Ausschreibung.
Ja, für alle die sich jetzt nicht mehr so genau erinnern, was er gesagt hat im Interview. Also es ist so, dass es ein Limit nach oben gibt. Mehr als 40 Geschichten finden einfach nicht den Weg auf die Seite, werden nicht eingestellt. Und ja, wenn man da dabei sein möchte und entscheidet sich erst 2 oder 3 Tage vorher, das einzustellen, dann kann es sein, dass schon kein Platz mehr ist. Im Moment ist das Forum sehr, sehr gut besucht. Ja, und wir konzentrieren uns mehr oder weniger ab sofort auf unsere nächste Folge. Das ist dann die Folge 14. Genau, der Kollege beginnt im Hintergrund schon passend zu singen, denn es wird eine Weihnachtsfolge werden. Am 18. Dezember feiert Partner
Lausch
seine ja, Betriebsweihnachtsfeier sozusagen mit euch. Und dann setzen wir uns zusammen unter den partnerlauschigen Weihnachtsbaum.
Denn wir werden sie feiern. Die erste Weihnachtsfeier von Partner. Die erste Weihnachtsfeier von Partner. Und wir treffen uns unter dem Partner.
Bam, bam, Lausch, bam,
Weihnachtsbaum. Bam, Lausch, bam, bam, und ihr werdet alles bam, bam, mit uns erleben können, was man zu einer guten Weihnachtsfeier braucht. Es wird Kuchen geben, es wird einen Vortrag mit der Blockflöte geben. Die Kinder werden
Pfefferkuchen. Gedichte...
Es wird Pfefferkuchen geben. Es wird eine Weihnachtsgeschichte natürlich vorgelesen werden, eine eigene, selbstverständlich. Und
vielleicht ja. sagt Dicky auch ein Gedicht auf, wer weiß.
Ja, ist nur die Frage, wer von uns beiden Dicky ist. Und das wird am 18. Dezember so sein. Wir freuen uns schon genau. auf diese besondere Folge und hoffen, ihr seid dabei und wir kommen zusammen in vorweihnachtliche Stimmung. Aber bis dahin kommt erstmal der Nikolaus und wir wünschen euch, dass ihr mit dem viel Freude haben werdet, dass ihr einen Stiefel rausstellen werdet und dass er gefüllt sein möge. Vielleicht hört ihr diese Folge aber auch erst nach dem 6. Dezember und dann habt ihr schon was im Nikolausstiefel gehabt oder vielleicht auch nicht, weil ihr böse wart. Jedenfalls wünschen wir euch einen schönen Nikolausfeier.
Genau, und überhaupt eine gute Zeit bis dahin. Einige Advente liegen ja auch noch dazwischen. Einige? Naja, jedenfalls, es liegt noch Advent dazwischen. Und bis dahin sagen wir Tschüss aus Bergisch Gladbach.
Und Tschö aus Witten.
Partnerlausch, der Podcast.
This year, to save me from tears, I gave it to someone special.
Special. Gleich nach einem hörbaren Bruch, den ihr hören werdet. Nein, das sage ich jetzt nochmal. Ja, das ist ein hörbarer Bruch, den ihr hören werdet. Es ist, ja.
Das lassen wir mal so.
Das ist gar nicht mal so gut.
Das kann man schon mal stehen lassen.
Ja, gut.
Möchtest du nochmal ansetzen, Liebes?
Never miss an outtake. So, jetzt ging draußen auch noch der Kuckuck. Es läuft.
Special.